deutscher Fußballmeister Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach ist für mich freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen.
Ich glaube auch, dass für den Club gar kein schlechter Zeitpunkt ist, auch mal einen neuen Weg einzuschlagen.
Da sind wir wieder. Montagmittag, 40. Folge mitgeredet. Irre. Hallo David, Jubiläum hier.
Hi Christoph, ja, Mini-Jubiläum würde ich sagen, ne? 40 Folgen. Wobei es sind ja, glaube ich, sogar offiziell dann sogar 41, weil irgendeine Sonderfolge haben wir, glaube ich, mal nicht nummeriert.
Ich glaube 42, weil wir haben natürlich das grandiose Bayern-Spiel nicht nummeriert und das grandios schlechte Hannover-Spiel. Die beiden Sonderfolgen.
Gut, ja, dann sind es 42, aber jedenfalls von den Nummerierten so ein Mini-Jubiläum. Ja, geht schnell, ne? Ging schnell. Sportlich jetzt nicht die erfolgreichste Zeit, die wir hier im Podcast begleitet haben, aber naja.
Ja, es gab ja, hatten wir glaube ich schon mal erzählt, erste Hörer, die das auf uns geschoben haben. Das lasse ich mir jetzt nicht auch noch ankreiden, also ganz ehrlich.
Das weisen wir entschieden von uns.
Ja. 1-1 in Bielefeld. Ich habe einen lustigen Tweet gelesen. Es tut mir leid, ich weiß nicht mehr wer. Ich habe es eben versucht zu verifizieren, habe ihn aber nicht mehr gefunden. Vor einem Jahr noch Champions League, jetzt plötzlich ist man froh über ein Unentschieden auf der Alm. So schnell kann es gehen.
Ja, das ist genau die richtige Wahrnehmung und ähnlich ausgedrückt oder anders ausgedrückt, aber mit einer ähnlichen Intention hatte ich es am Wochenende mit einem Kumpel auch, dass wir sagten, ja, wenn uns jetzt vor einem Jahr jemand gesagt hätte, in Bielefeld hat man 1-1 gespielt, dann wären wir wahrscheinlich sau enttäuscht gewesen. Da hätte man dann am Samstag jetzt sogar sagen können, ja, eigentlich ein Erfolg, weil einen direkten Konkurrenten auf Distanz gehalten, ne? Aber, na, so ist es.
Aber ich wollte gerade mal deine Gefühlslage ohnehin nochmal abfragen, bevor wir jetzt quasi vielleicht für euch natürlich sportlich über das Spiel sprechen. Wir haben heute einen Gast dabei, den wir gleich dann mit dazu holen, der im Stadion war, der ein bisschen was erzählt, wie es dann vor Ort in Bielefeld war. Wollen natürlich auch nochmal diese Sportdirektoren-Suche kurz ansprechen und ein bisschen auf Samstag blicken, aufs wichtige Heimspiel dann gegen Augsburg. Aber David, sag doch erst nochmal kurz zur Gefühlslage. Du hast gerade schon gesagt, man ist fast schon glücklich drüber, ne? Über dieses 1-1.
Ja, also ich hatte eigentlich tatsächlich ein gutes Gefühl sogar vor dem Spiel, weil ich irgendwie so dachte, jetzt ist alles eigentlich mal so ein bisschen vom Tisch an Themen, was drumherum war. Und die Mannschaft tritt jetzt vielleicht so ein bisschen befreiter auf, nimmt den Abstiegskampf jetzt endgültig an. Hätte man mir dann vor dem Spiel gesagt, 1-1, wäre ich enttäuscht gewesen. So, ja, ich finde, es ist jetzt nicht mehr diese ganz akute Krisenstimmung, die ich nach den letzten Spielen dann irgendwie hatte. Niederlagenserie gestoppt, aber so ganz ehrlich, der riesige Befreiungsschlag war es jetzt natürlich weder vom Ergebnis, das ist ja sowieso ganz klar, aber aus meiner Sicht, kleiner Vorgriff, auch spielerisch nicht.
Ja, wobei ich frage mich dann immer, was die Leute erwarten, ne? Dass es direkt dann irgendwie um 180 Grad besser wird und so. Also ich glaube, das ist halt auch unrealistisch. Vielleicht noch ein Seitenthema. Dennis Zakaria trifft direkt für Juventus. Ist on Start nach Maß, würde ich sagen. Und zeigt mal wieder, als man sich das Tor angeschaut hat, mit was für einer Dynamik, der da auf der rechten Seite durchgekriegt, dann den Ball von Morata rübergespielt. Und macht er einfach total cool. Und dann habe ich auch wieder gedacht, als ich es gelesen habe, oder dann mir auch angeschaut habe, haben wir doch ganz schön klasse abgegeben, leider.
Ja, das ist so. Wobei da jetzt die Frage ist, weil in den letzten Wochen und Monaten, natürlich, guter Fußballer, müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber die ganz, ganz große Klasse hat er dann ja wirklich auch noch selten aufblitzen lassen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, also häufig hat man dann als Fan ja so den Reflex zu sagen, ah ja, geht ja doch, aber ohne jetzt unsere Borussia zu schlecht zu reden. Er spielt da natürlich auch jetzt in einem anderen Team, ne? Das ist was völlig anderes. Bei uns kamen dann ja auch ja im Team auch andere Dynamiken wahrscheinlich zum Tragen in den letzten Wochen und so. Aber ich glaube an sich, hast du schon recht. Da sieht man natürlich, dass uns da jemand verlassen hat, den wir eigentlich sportlich sehr, sehr gut hätten gebrauchen können. Aber bin weiterhin der Meinung, dass der Schritt eigentlich der absolut richtige war, ihn dann jetzt ziehen zu lassen.
Na gut, er spielt beim Tabellenvierten der italienischen Liga, ne? Das ist jetzt vergleichbar mit der Bundesliga Union Berlin, also, aber, ne, gut.
Ja, Christoph, aber auch Union Berlin ist im Moment eine andere Klasse.
Hat ein bisschen mehr drauf als wir. Lasst uns in Medias Res gehen und für euch da draußen unseren Gast dazu holen. Wir freuen uns sehr, dass unser guter Kumpel Sinan heute mit dabei ist, den viele von euch auch schon kennen, hier aus diversen Folgen, der am Samstag in Bielefeld war und uns mal ein bisschen berichten wird. Hallo Sinan.
Ja, hi Jungs, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Heute, ich habe extra Top 5 hoch und runter vorbereitet. Jetzt machen wir keine Top 5 Folge, oder was?
Ja. Nee, machen wir nicht. Aber du kannst natürlich die Top 5 Stadiongeschichten vom Samstag erzählen.
Ja, das ist schnell, vielleicht auch schnell erzählt, mal gucken.
Top 5 Torjubel im Stadion am Wochenende, genau. Ja, Herr Sinan, wir haben es ja schon gesagt, du warst einer der 500, waren es, glaube ich, ne? Die am Samstag im
Offiziell
Stadion.
Offiziell 500, ja.
Offiziell genau. 500.
Sah viel mehr aus, ernsthaft.
Bleib dabei, ich war auch damals, vielleicht wird sich der eine oder andere erinnern, wir waren ja auch in Lautern, David und ich und mit Johannes noch, damals, wo 5000 Zuschauer angeblich da waren. Das hätte ich noch mal gerne nachgezählt, ob das am Samstag 10.000 waren und ob das nur 500 im Gästeblock waren.
Ja, wir müssen drauf vertrauen. Aber erzähl dir erstmal, wie fandst du es? Würdest du es nochmal machen? War er langweilig oder sagst du eigentlich gute Abwechslung zum TV?
Ja, tatsächlich, es ist ja nicht das erste Auswärtsspiel gewesen, ne? Wie angesprochen, Lautern, das war schon ein komisches Erlebnis damals, dann Mainz gehabt, was relativ normal war, Berlin war auch trist, sehr, sehr trist und dann jetzt eben Bielefeld und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, das liegt aber auch daran, Bielefeld ist Stadion, wer es nicht kennt, das ist halt mitten im Wohngebiet, es ist recht britisch, du kannst zu Fuß vom Bahnhof hingehen, was schon einiges an Charme ausmacht, ehrlicherweise. Darauf habe ich mich auch gefreut und auch einer der Punkte, wieso ich mich dann doch dazu entschieden habe, da mal die Reise anzutreten. Und das Stadion ist halt schick klein, die 10.000, die fallen da gar nicht so recht auf. Also im Fernsehen hat man es wahrscheinlich gesehen, Stehplatztribüne war abgesperrt, alles andere war wirklich relativ voll. Also die Haupttribüne sehr, sehr voll. Wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch, ob es nur 10.000 waren. Ich weiß nicht, wie weit man da tricksen kann. Jedenfalls stimmungsmäßig war das echt in Ordnung. Also von der Heimseite, es war natürlich das, was wir ganz am Anfang dieser Pandemiespiele so mal besprochen hatten. Es war sehr britisch, sehr unkoordiniert, aber auch keinesfalls langweilig, muss ich ehrlich sagen. Es war keinesfalls langweilig. Das Spiel ging so hin und her, jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber es bot viel Grund zu pöbeln. Das hat man beobachtet, sehr pöbelfreudiges Publikum und dementsprechend war kein verschwendeter Samstag. Mit dem Punkt im Rücken noch, sportlich, weiß nicht, müsste ich nochmal in mich gehen. Aber vom Stadionerlebnis her, es gab allerhand Getränke im Stadion. Das war eine positive Überraschung. Und Bielefeld, einfach ein schönes Stadion für Fußball-Nostalgiker. Es war doch in der Hinsicht ganz gut.
Ja, ich finde immer, die Alm hat irgendwie sowas Englisches, ne? Also jetzt hast du ja von der Stimmung auch so gesprochen, Englisch, aber ich finde, das hat auch so, also erstmal in dem Wohngebiet drumherum, finde ich, man geht schon hin und hat das Gefühl, man könnte auch in England sein. Und dann das Stadion selbst auch, ne? Relativ steil, ja. Man ist irgendwie nah dran, habe ich so von den Malen, als ich da war, immer wieder. Also ich bin da super gerne.
Auf jeden Fall, also ich war da dann auch im Begleitungsstadion, auch Begleitung teilweise nicht so Stadion erfahren und haben uns dann mal unten hingestellt am Platz und wer damals bei City beim Auswärtsspiel war, der weiß ja, wie nah man an einem Platz sein kann und das war wirklich arg, also beim Aufwärmen des Spiels hast du die Schweißperlen gesehen, so nah war man da wirklich dran und ist ja auch eine coole Sache, was da so möglich ist von der Architektur her. Und das macht aber auch die Stimmung dann letztendlich, finde ich, da aus, dass es drückend ist. Also wenige Leute rufen was und das kann sich schnell verteilen. Und es wäre ja eigentlich schön, wenn es im Borussia Park auch so wäre. Und das hat die Stimmung so ein bisschen getrieben da. Also auf beiden Seiten, würde ich fast sogar sagen.
Du hast ja eben gesagt, so weiß nicht, inwiefern man da tricksen kann bei den Zuschauerbeschränkungen. Weiß ich auch nicht, ich glaube, aber also würde mich echt sehr wundern. Ich glaube, sowas wird aktuell dann schon kontrolliert, auch weil der Fußball da ja eigentlich sich bewusst ist, dass er sowieso nicht so ganz ohne Druck aktuell dasteht und es auch immer noch Leute gibt, die sagen, muss das denn überhaupt sein? Obwohl ich das persönlich jetzt anders sehe, ne, weil das ist eben trotzdem an der frischen Luft und so, aber das soll ja nicht Thema sein. Ich fand aber, als aus TV-Sicht, habe ich das manchmal oder habe ich beim Torjubel gesehen und das finde ich irgendwie, sieht immer ganz geil aus, wenn der Block nicht ganz so voll ist, dass dann so beim Torjubel alle so nach vorne rennen. Mhm. Weil in einem sonstigen, sonst ist ja im Stadion gerade ein Gästeblock, einem kleinen, das ist ja einfach eng, dann ist das ein kompakter Block, der dann halt jubelt, dann sieht man halt so Bewegung im Torjubel. Also, dass die Menschen hoch und runter springen und so. Aber da sah man dann wirklich, wie die Leute nach vorne rannten immer. Das finde ich irgendwie, das kennt man so auch so, so Bilder aus Südamerika oder so in unteren Ligen.
Genau, diese Welle, die nach vorne geht, genau.
Ja, genau.
Also man muss da sagen, was ich so ein Gefühl hatte, noch mit den Leuten, mit denen man da gesprochen hat, war der ein oder andere Schlachtenbummler auch da, den man auch erwartet hätte. Und es waren dann ganz lustige Gespräche, wenn man sie jetzt auch wieder 2-3 Monate nicht so beim Fußball gesehen hat. Es waren schon alle recht angespannt, ne? Also wir kennen das ja alle noch, diesen Abstiegskampf aus den Nullerjahren irgendwie. Wenn jede Woche eigentlich klar war, das kann dein letztes Spiel schon fast sein. Und so ein bisschen war das auch so am Samstag, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch zufrieden mit dem Punkt. Ich sage euch das ganz ehrlich. Ich persönlich nehme die Situation an, dass das nicht mehr als 37, 38 Punkte werden die Saison. Und dementsprechend war eine Riesenanspannung da. Und umso besser, dass das Spiel dann ja auch quasi ausgeglichen wurde nach Rückstand, wo du dann ja auch schon wieder Schlimmes vermutet hast oder hättest vermuten können. Dementsprechend emotional, ja, es standen vorne im Block natürlich auch dann Leute, die, sag ich mal, dem Alkohol nicht abgeneigt sind. Da gab es auch eine ganz lustige Anekdote, dass jemand da sein Brot in den Bielefeld-Block geschmissen hat, sein Brot mit Ketchup drauf und auch eventuell jemanden getroffen hat, was für Unmut gesorgt hat. Also sind allerhand Sachen wieder passiert, die du beim Fußball eben erwartest, aber die wenigen Leute, die da waren, würde ich sagen, waren angespannt. Und irgendwie dann auch, ist ja auch befreiend dann, ne? Also das Tor von Ginter, ich weiß gar nicht, ob das wirklich abseits war.
Ja,
war es. War wahrscheinlich, ne? Weil die auch alle gar nicht gejubelt haben. Dann, da war es schon, da war es, wo man sich schon dachte, boah, das hätte ja auch jetzt was gebracht. Und das 1-1, finde ich, hat schon sowohl in der Stimmung, weil die Bielefelder haben sich auch krass über uns lustig gemacht, die ganze Zeit mit so einem angedeuteten Düpp-Düpp und so, ne? Also das, was man dann ja so kennt, wenn ein Gegner gegen uns trifft, also angespannt, dann auch erleichtert und irgendwie haben wir es dann alle zusammen über die Zeit gebracht. Ich glaube, das bisschen Publikum hat der Mannschaft auch geholfen.
Was war denn kurz vor Schluss los? Ich hatte dir ja dann auch geschrieben, sehe ich da gerade aus dem Augenwinkel eine Auseinandersetzung oben im Block zwischen Heim- und Auswärtsblock? Also was war da los?
Das war ja auch wieder so, was dieses Erlebnis, wie man es dann so dritte Liga England erwarten würde, wenn irgendwie, weiß nicht, Leighton Orient gegen Millwall spielt. Dass da halt, du halt siehst, wie so, das ist so ein Netz, also man muss sich vorstellen, die beiden Blöcke, die Bielefelder haben sich halt eingedeckt mit wahrscheinlich günstigen Karten um den Gästeblock herum. Also ne, dann so die andere Gegengrade und auf der Haupttribüne an der Seite hat man auch den einen oder anderen gesehen, der sich nicht so die ganze Zeit aufs Spiel konzentriert hat, sondern mehr Richtung Gästeblock. Und dann irgendwann kurz vor Ende fing es dann schon an, dass da die ersten Becher flogen und Scharmützel und eine Hundertschaft Polizei hochgekommen ist und hat sich jetzt schon angebahnt. Ich stand da jetzt nicht ganz dran, aber so weit oben, dass ich es überblicken konnte, dass dann natürlich versucht wurde, dieses Netz aus dem Weg zu räumen und ein paar Scharmützel da hin und her geflogen sind. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen dann letztendlich aussah. Ich habe nur ein Video gesehen in den sozialen Medien, wo man schon sah, dass sie sich relativ nah kamen. Und was, ja, der Fußball, da muss man ja wirklich sagen, wenn du Leute ins Stadion lässt, dann passiert sowas.
War denn auf Gladbacher Seite auch erlebnisorientiertes Publikum am Start, oder was?
Also es sah für mich auf jeden Fall so aus. Ich weiß jetzt nicht, wer das gewesen ist da auf der Seite, aber wer öfter ins Stadion geht, weiß doch, wenn man sich da irgendwie in die Nähe des Gästeblocks stellt, dann macht man das meistens nicht, weil man da das Spiel so gut sehen kann.
Und wer öfter im Stadion ist, weiß auch, dass es jetzt besser wäre, dass wir jetzt nicht weiter darüber reden.
Ja, genau.
Vielleicht auf Gladbacher Seite dabei war oder nicht.
Genau, und dementsprechend, ja, da gab es da sicher das eine oder andere. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt auch relevant ist für irgendwelche Strafen oder so, weil da nicht so viel passiert ist, aber ja, es war das erste Mal seit langem, also quasi seit dieser Beginn der Pandemie, dass ich sowas jetzt im Stadion wieder erlebt habe. Also die Spiele davor waren ja alle wirklich immer super ruhig.
Die Pandemie, der Pandemiefrust muss raus bei einigen.
Dann, genau, dann lass uns doch mal von den so semi-sportlichen Themen des Stadionbesuchs zum Sport auf dem Rasen kommen, würde ich sagen, oder?
Ja, ist ein guter Plan. Ich würde gerne anfangen, weil uns das relativ viele geschrieben haben am Samstag, dass mal auf die Ausstellung zuerst gucken. Adi Hütter scheint zumindest einen guten Tipp bekommen zu haben, dass Player spielen sollte. Der hat seine Sache nämlich auch richtig gut gemacht. Ich weiß nicht, wo er den her hatte, aber sag mal so.
Ja, also ob er einen Tipp von uns hatte, weil ich glaube, wenn er auf uns gehört hätte, wobei nicht auf alle, aber dann hätte er sich nochmal vielleicht ein paar mehr Gedanken um das System gemacht, über das auch wir schon öfter gesprochen hatten, jetzt ohne das bewerten zu wollen, aber er hält ja schon sehr, sehr klar weiterhin an dem System zumindest fest, anstatt, und das könnte ja auch ein Plan sein, jetzt mal wieder auf etwas Bewährteres zurückzugreifen im Kader, um Stabilität zu bringen, aber Player sprichst du an, den fand ich auch, also das Tor, klar, aber auch sonst die positive Überraschung des Spieltags auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Man muss da auch sicherlich andere nennen. Also lass uns gleich vielleicht nochmal über die Einstellung und die Mentalität sprechen. Vielleicht nochmal kurz zur Aufstellung. Wir hatten ja schon letzte Woche erfahren, haben uns dann aber an die Kommunikationslinie des Vereins gehalten, das nicht zu veröffentlichen, dass Kollege Kramer Corona erkrankt ist und auch Kone auszufallen drohte. Gab wohl eine Trainingsverletzung, der stand auf der Kippe. Und da haben wir ja schon gescherzt, ob es jetzt vielleicht doch die Viererkette wird mit Sechser Matthias Ginter. Aber er hält dann schon halt an seinem System fest. Ich bleib dabei, offensiv gefällt mir das nicht so gut, wobei sie schon viele dynamische Momente hatten, was auch daran liegt. Und ich finde, damit kann man es dann so ein bisschen kompensieren. Ginter war super offensiv. Also der hat auf der rechten Seite echt ist komplett total häufig vorne gewesen, steht auch in der Kicker-Elf des Tages. Hat es echt gut gemacht, fand ich. Und diese Dynamik habe ich bei einigen Spielern gesehen. Also auch Neuhaus hat mir richtig gut gefallen. Player für seine Verhältnisse relativ dynamisch. Also ich fand das schon, sie haben sich bemüht, deutlich mehr nach vorne zu spielen und den Willen, den sie gezeigt haben, auch auf den Platz zu bringen.
Ja, aus meiner Perspektive im Stadion muss man auch wirklich sagen, Jonas Hofmann ist auch ein krass guter Fußballer geworden. Also ich fand, es lief unfassbar viel über ihn, haben sich sehr auf ihn verlassen. Vorlage auch von ihm. Da hätte man sich ja fast gewünscht, dass er diese Zeit jetzt nicht ausgefallen wäre mit dem Hoffenheim-Spiel, Leverkusen-Spiel. Vielleicht wäre da der ein oder andere Punkt mehr rausgesprungen. Das ist für mich der alles überragende Spieler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der im Sommer nicht mehr bei uns spielt, wenn er so weitermacht.
Ey, ich finde halt wirklich, dass der hat so einen krassen Sprung gemacht. Also ich weiß noch, als er zu uns gekommen ist, wie der teilweise, was der über sich ergehen lassen musste an Fanmeinungen und Co., blind, kann nix, viel zu viel Geld für den ausgegeben. Also da muss jeder, finde ich, zu Kreuze kriechen. Er hat sicherlich auch eine Entwicklung mitgemacht mit den Trainern, dass er auch jetzt Nationalspieler ist, wirklich, aber ich bin voll bei dir. Ich finde den, der ist für unser Spiel und unser System, gerade dieses System, so unfassbar wichtig, vielleicht sogar der wichtigste Spieler.
Da sollte man auf jeden Fall auch rausstellen, dass der natürlich, dass wir das jetzt in der Phase sagen oder in der Phase raussticht, das ist aus meiner Sicht immer relativ besonders. Wo es in der Mannschaft an sich alles andere als reibungslos läuft, kommt er, also hat gefehlt, kommt rein und nimmt von Anfang an wirklich eine Rolle oder eine Führungsrolle wieder in der Mannschaft ein, treibt das Spiel an. Das ist aus meiner Sicht auch immer ein echt gutes Zeichen für eine neben der spielerischen auch eine Entwicklung in der Führungspersönlichkeit in so einer Mannschaft.
Vermutlich auch einfach einer, der den Abstiegskampf jetzt angenommen hat. Ja. Ich weiß nicht, wie oft er das schon gemacht hat, aber bei ihm sieht man es irgendwie, finde ich.
Ja, und der das ja auch nach außen trägt, ne? Und mit klaren Worten auffällt und das finde ich super. Und wir hatten auch, haben wir ja schon vorher mitbekommen, das hatten wir auch dann in unserem Text da noch geschrieben letzte Woche, über unseren Freund Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post, der letzte Woche einen Exklusiv-Interview-Termin mit Florian Neuhaus hatte und der auch danach nochmal erzählt hat, er hat wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft oder dass die Schlüsselspieler das schon verstanden haben, ne? Und Neuhaus hat er da auch aufgezählt mit sehr klaren Worten, die er gefunden hätte. Und ich finde, das hat man auch auf dem Platz gesehen. Und aus dem Verein wurde uns das auch nochmal gespiegelt, dass man das Gefühl hätte, dass die Spieler die Situation schon verstanden haben. Und um jetzt nochmal aufs Thema Einstellung und Mentalität zu kommen, ich finde, vorwerfen kann man ihnen am Samstag, was das angeht, nichts. Natürlich, das ein oder andere spielerisch hat nicht funktioniert und man würde sich wünschen, dass es alles noch etwas flowiger ist. Aber auch da, was will man erwarten, ne? Also der große Kritikpunkt war häufig Einstellung. Da finde ich, kann man jetzt nicht vielen Spielern einen Vorwurf machen. Vielleicht kommen wir aber gleich nochmal auf einen Spieler, dem man einen Vorwurf machen kann.
Ja, ich finde, Einstellung würde ich auch sagen, dass das stimmte am Samstag schon. Das Offensivspiel, also zwei Sachen. Einmal finde ich, dass wir offensiv schon deutlich aktiver waren. Wir haben schon, oder aus meiner Sicht ließ sich schon erkennen, dass die Mannschaft will, dass sie sich auch, dass da auch verschiedene Spieler in verschiedenen Situationen die Mannschaft das Spiel nach vorne treiben. Es war halt alles nicht so sehr gut konsequent zu Ende gespielt. Wir hatten viele Situationen, wo dann der letzte oder vorletzte Querpass nicht richtig kam oder zu zögerlich gespielt wurde. Oder vielleicht man hätte auch abschließen können. Deshalb offensiv, ja, Verbesserung. Man merkt halt, dass die Mechanismen noch nicht funktionieren. Also vieles ist irgendwie situativ, spontan entschieden. Und so die Borussia in den letzten Jahren hatte ja häufig wirklich das Offensivspiel, dass das klaren Abläufen gefolgt ist, man wirklich 3-4 Mal den gleichen Angriff oder die gleiche Angriffsstruktur gesehen hat, das fehlt noch. Defensiv finde ich, dass wir echt noch sogar zu viel zugelassen haben dafür, dass wir eigentlich sehr, sehr, ich glaube 60% Ballbesitz hatten, auf den ersten Blick spielbestimmt waren, aber die dickeren Chancen habe ich irgendwie bei Bielefeld gesehen. Ich fand Elvedi auch ziemlich schwach am Samstag.
Den finde ich auch seit ein paar Wochen ehrlicherweise ein bisschen kopflos.
Genau, und auch da wieder hätten wir Jan Sommer, den man eigentlich mal wieder herausheben kann, hinten nicht gehabt. Gerade bei diesem Kopfball, den er da, ich glaube, das war noch kurz vor der Halbzeit, um den Pfosten lenkt. Boah, das kann natürlich dann wieder ein Nackenschlag sein. Und da finde ich, gerade für in Anbetracht des Gegners, obwohl natürlich, das ist jetzt gerade so ganz ehrlich ein direkter Konkurrent, aber in Anbetracht des Gegners und der Spielanteile waren das viel zu viele, verhältnismäßig zu große Torchancen, die wir zugelassen hatten. Und die dickeren Chancen hatte trotz weniger Spielanteile Bielefeld aus meiner Sicht.
Ich hoffe aber jetzt auch einfach, man muss ja jetzt mal akzeptieren, also wir haben auch viel drüber gehört und geredet, dass Ginter dann einfach mal nicht gespielt hat gegen Leverkusen und man auch gesagt hat, ja, der geht im Sommer, ey, der soll nicht spielen. Man muss jetzt auch mal, ich glaube, akzeptieren, diese Dreierkette, die bleibt, würde ich jetzt behaupten. Die ist ja auch, wenn man die Gegentore sieht, wir kommen natürlich von einem ganz, ganz schlimmen Schnitt mit irgendwie 13 Toren in 3 Spielen oder so. Die bleibt jetzt erstmal, die sollen sich jetzt auch einspielen, weil von der Qualität her, wenn ich das mal angucke, wer da gespielt hat am Samstag, das ist ja eigentlich todtraurig, dass du trotzdem noch so viel zulässt, weil für mich ist Friedrich einer der besten Innenverteidiger der Liga gewesen, die letzten 1,5 Jahre. Dann hast du mit Matthias Ginter einen Nationalspieler und mit Elvedi einen, der bei der EM auch zum Beispiel super gespielt hat. Schwere Phase hin oder her. Das muss ja eigentlich funktionieren mit den dreien da hinten. Drumherum, Benzibaini, Leiner, das ist ja alles grundsolide mit einem Weltklasse-Torwart dahinter. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eigentlich muss man jetzt einfach auch mal drauf hoffen, die fünf spielen jetzt zusammen. Dann ruft sich das ja auch wahrscheinlich jetzt irgendwann mal ein.
Ja, ich glaube, wen man da nicht unterschätzen darf, ist wirklich Christoph Kramer davor, weil wenn der mit dabei wäre, das ist so ein Spieler, der macht halt keine Überdinge, der macht halt Dinge, die er kann. Und der ist halt jemand, der kann das Spiel organisieren, der kann Tempo reinbringen, indem er relativ schnell nach vorne spielt, der kann aber auch vor allen Dingen mal die Phasen erkennen und das ist er intelligent für, mal ein bisschen rauszunehmen und dass sich das eigene Spiel oder das eigene System oder die eigene Aufstellung mit Ball quasi dann nochmal kurz sortieren kann. Und ich glaube, wenn wir den dann noch davor haben, dann sieht das schon deutlich besser aus und da setze ich große Hoffnung rein. Denn ich glaube, dass man seine Rolle nicht unterschätzen darf. Auch wenn er jetzt nicht der Spieler ist, der die Dynamik reinbringt, da sind vielleicht dann wirklich wie so ein Ginter gefordert, dass mit Ball auf der Angriffsseite, auf der du bist, quasi der Innenverteidiger mit nach vorne geht, um zumindest Gegenspieler zu binden oder vielleicht halt doch etwas mehr Dynamik noch reinzubringen nach vorne.
Ja, wenn du gerade bei Kramer bist, da fällt mir natürlich dann ein, Sinan sagt ja richtig, eigentlich, ich glaube auch, wir müssen jetzt, die Dreierkette wird wohl erstmal das 1A-System bleiben, die wird bleiben und wir müssen hoffen, dass die Leute oder die Namen, die da gerade sind, die ja eigentlich alle für sich Qualität haben, sich einspielen. Aber das Beispiel Kramer jetzt gerade zeigt natürlich auch, dass die Gefahr in den nächsten Wochen, also ich habe jetzt gerade keinen Überblick, wer da hinten aus der Dreierkette es schon hatte, oder ob es jemand schon hatte, Elvedi hatte es, glaube ich, ne?
Ja, ich meine Friedrich auch bei Union.
Okay, gut, dann wären zumindest, aber ja, man unabhängig auch nur von der Dreierkette, aber es werden sich halt immer noch mal Leute infizieren, ausfallen, dadurch werden zusätzlich zu normalen Verletzungen, in Anführungszeichen normale Verletzungen, wird da sicher auch noch mal ein bisschen Unruhe reinkommen, aber da sind wir so ein bisschen einfach auf, ja, Glück angewiesen.
Naja, aber für ein Spiel, ganz ehrlich, da kann ja Bayer auf jeden Fall jeden von denen ersetzen. Ne?
Natürlich,
und
nur.
Und ganz zur Not hast du noch Toni in der Hinterhand. Also, das wird schon funktionieren, glaube ich. Und Benzemaini kann das auch spielen. Und dann musst du halt auf links mit einem von den Youngsters, die jetzt gerade halt wirklich gar keine Rolle spielen.
Ja klar, das wird funktionieren oder muss dann auch funktionieren, aber dennoch, Sinan sprach das ja an, dieses Einspielen und so, das steht natürlich jetzt besonders, es steht ja im Fußball immer so ein bisschen in den Sternen, weil sich immer jemand verletzen kann, aber durch die Pandemiesituation halt nochmal auf wackeligeren Beinen, aber ja, ein bisschen Glück brauchen wir und haben ja eigentlich, du sprichst an, Christoph, auch noch Leute in der Hinterhand, die man dann flexibel einsetzen kann.
Krass finde ich halt, wenn man sich die Bank anguckt, die RP hat da auch einen Artikel drüber gemacht, du hast halt Sippel, Bayer, Janschke, Netz, Skelly, das sind ja alles Defensive, ehrlicherweise, dann Benesch, Noss und Hermann, er hat halt wirklich nur einmal gewechselt, nämlich nur Thuram gebracht, das war eben auch der Spieler, den ich meinte, dem ich wirklich was vorwerfe, weil ich finde es unerklärlich, wie man eine derartige Lustlosigkeit an den Tag legen kann. Jetzt kann jeder sagen, okay, der war jetzt nie derjenige, der voller Mentalität und Körpereinsatz gesprüht hat. Das war Player aber auch nicht. Und Player kaufe ich trotzdem ab, dass er sich voll reingehangen hat und alles versucht hat. Thuram kommt rein in der, glaube ich, 82. oder so. Also hat auch gar nicht viel Zeit. Aber du denkst dir bei jedem Ballverlust, bei dem er hinterher trabt, der hat keinen Bock. Wirklich. Und das finde ich ein fatales Zeichen, nicht nur an die Fans, sondern vor allen Dingen auch an die Mitspieler.
Ja, Thuram, klingt das hart, aber habe ich auch so ein bisschen fast schon den Glauben verloren, dass wir da nochmal einen völlig anderen Auftritt von ihm sehen. Also ich würde es mir natürlich anders wünschen, aber für die letzten Wochen gebe ich ja total recht. Jetzt am Samstag würde ich immer einschränken, er kommt halt nach 82 Minuten in ein intensives Spiel rein, das ist dann nicht leicht. Finde ich übrigens auch da wieder, gab es auch die kurze Frage auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wo die Fragen ja vorgelesen wurden, wo, ich weiß gar nicht jetzt, wer es war, jemand gefragt hat, warum so spät gewechselt wurde und Hütter direkt sagte, ich habe vorher keine Notwendigkeit gesehen oder, ne, nicht zitiert, aber sinngemäß sagt er das. Ja, und auch vom Fernseher habe ich mich schon wieder gefragt, warum denn immer so spät wechseln, ne, aber das Thema hatten wir ja schon tausendmal, aber jetzt da jemanden für 10 Minuten als Offensivspieler reinbringen in eine Mannschaft, die sonst noch keinen Wechsel hatte, das heißt jetzt auch nicht mehr auf 100% ist, dann ist es natürlich für einen Thuram auch nicht leicht, aber gebe ich dir auch recht, seine ganze Erscheinung und Körpersprache sprach jetzt auch nicht dafür, dass er bei 100% sich wähnte.
Ja, ich frage mich ja, woran das bei ihm liegt, weil man sieht ja nach dem Tor, sind die ja alle zu ihm gelaufen und er scheint ja ein Standing zu haben in der Mannschaft. Da sind ja auch nicht nur seine Kumpels mitgegangen, sage ich jetzt mal, diese Connection, die es da so, die man auch auf manchen Bildern dann immer sieht vom Training, wo dieser Knick liegt, ob es dann ein Riesenproblem im Trainer ist oder er selber irgendwie die Verletzung nie ganz überstanden hat, weil mit dem Riesenpotenzial so wenig bei rumkommt, ist einfach auch, dass damit rechnest du nicht, dass einer so schlecht wird. Also ich finde, das müsste eigentlich derjenige sein, der vorne drin steht, um ihn herum dann irgendwie noch Embolo, Player, Stindl, Hofmann, wer auch immer. So war es ja eigentlich mal eine Zeit lang und das fehlt einfach extrem, dass so einer, ne? Das ist so ein bisschen Situation auch von den Toren her anders, aber so Weghorst Wolfsburg, der hat jetzt den Ausweg dann gesucht, als er gesehen hat, das läuft einfach gar nicht mehr. Und ich frage mich, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, das vielleicht sogar zu erzwingen über eine Leihe im Winter, zu sagen, hör mal Markus, du musst mal irgendwie was anderes sehen, Kopf frei kriegen, Marktwert erhöhen, wie auch immer, aber so weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.
Das Ding ist halt, dass du dann noch weniger Möglichkeiten hättest, weißt du? Und ich glaube, du brauchst es halt schon personell eigentlich, weil du kannst ja nicht nur mit Verteidigern in die Rückrunde gehen, das geht ja auch nach hinten los.
Und ich finde es auch ein absolutes Mysterium und was ich vor allem nicht verstehe ist, das hatten wir ja auch letzte Woche schon mal angesprochen, die Jungs müssen sich doch jetzt ganz egoistisch ins Schaufenster stellen. Und du hast gerade gesagt, Sinan, Marktwert erhöhen. Also so richtig Werbung sind solche Auftritte natürlich nicht, auch mit Blick auf das, was dann eben ab Sommer oder so als nächster Schritt in Thurams Karriere passiert. Aber ja, das ist, woran das jetzt liegt, ist, glaube ich, alles Spekulation.
Ja, das glaube ich auch. Und wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Und lass uns doch vielleicht mal noch eine Sprachnachricht mit reinnehmen, die wir bekommen haben von Marian. Hat uns die via Anchor geschickt, das könnt ihr auch machen. Ansonsten immer wieder gerne via Instagram, da geht aber nur eine Minute, müsst ihr im Blick haben. Oder einfach per Mail, das ist das Einfachste. Ich würde sagen, wir hören mal kurz in Marian rein und reden danach nochmal kurz drüber.
Ja, hallo, liebes Mitgedacht-Team. Zum Spiel gestern. Ich glaube, wir hätten alle gerne 3 Punkte mitgenommen, aber auch wenn es natürlich schade ist, dass wir den großen Sprung nicht geschafft haben, wird ja teilweise in den Medien auch sehr negativ berichtet, muss ich sagen, dass die Leistung super war. Ich habe einen Flo Neuhaus auf dem Boden weiterspielen sehen. Ich habe Player kämpfen sehen. Wir haben gesehen, was Player auch für ein toller Fußballer sein kann. Und ich glaube, dass wir, wenn wir so weitermachen, ich hoffe, dass wir es tun, uns auf einem richtig guten Weg befinden und irgendwann auch das Spielglück dazukommt und auch die nötige Lockerheit, weil wir die eine oder andere Situation sicherlich ein bisschen besser hätten ausspielen können. Da kam der Pass zu spät, manchmal auch ein bisschen zu früh. Also sprich, das Timing hat nicht gestimmt, aber die Einstellung war absolut da. Und ich hoffe, dass wir so weitermachen, weil dann haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die Klasse zu halten. In diesem Sinne, vielen Dank und ich freue mich auf euren Podcast.
Vielen Dank an Marian. War jetzt echt vieles dabei, was auch wir schon besprochen hatten. Deckt sich auch so mit unserer Wahrnehmung des Spiels. Beim Stichwort Spielglück, hat er es, glaube ich, genannt, bin ich gerade ein bisschen hochgeschreckt, weil mir da wieder eine Szene in den Kopf kam, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die mich wirklich geärgert hat ein bisschen, war der mögliche Elfer. Also aus meiner Sicht, und das ist jetzt natürlich keine objektive Sicht, sondern das ist meine Fansicht, aber wenn ich an die Spiele gegen Union Hannover denke, habe ich mich am Samstag dann schon gefragt, wieso haben wir denn jetzt da keinen Elfer bekommen, kurz nach der Halbzeit, kurz nach dem Wiederanpfiff fast.
Ja, ich verstehe diese Handregel einfach nicht, ne? Weil du musst ja überlegen, natürlich macht er das, ist das unbeabsichtigt, aber wir haben auch Elfer gegen uns bekommen, die auch ganz sicher unbeabsichtigt waren, aber wo die Hand einfach so weit vom Körper weg ist, dass daraus was entstehen kann, entweder, ich glaube, Zakaria war es damals, hätte dahinter ein Spieler gestanden, der ihn hätte reinnicken können, oder. Und in der Szene, das hast du jetzt eben im Vorgespräch dieser Folge ja schon gesagt, der Ball geht ja quasi zum Torwart, kommt zurück und würde quasi, wenn die Hand nicht da wäre, in den Rückraum gehen. So, der Torwart ist relativ weit draußen, Ortega. Da besteht die Chance auf eine relativ gute Chance. Und ganz ehrlich, dann nicht Elfer zu geben, kann ich auch nicht verstehen. Ich habe mich über viele Elfer nicht aufgeregt, weil ich mir dann nämlich denke, ne, keine Ahnung, wäre ich jetzt selbst in der Situation für Borussia, hätte ich sie auf jeden Fall gefordert. Aber in der Szene muss ich auch ganz ehrlich sagen, in der Szene fordere ich auch einen Elfer. Und ich kann es nicht verstehen und es ist auch irgendwie alles so undurchsichtig. Der eine Schiri gibt ihn, der andere Schiri gibt ihn nicht. Das ist wirklich, ich finde das einfach nur schlecht.
Ja, und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also der Ball würde eben in den Rückraum prallen, wo, ich weiß nicht wer, aber ich glaube, 2 Gladbach-Spieler zumindest auch hinterherlaufen. Aber die Entscheidung, also er hatte ja noch Kontakt mit dem Videoassistenten, wahrscheinlich ist sie auf dem Papier auch richtig und so, gehe ich mal von aus. Aber was mich dann eben ärgert, wir haben jetzt diesen Videobeweis, von dem viele Fans den viele Fans nicht wollten, aber da wurde immer argumentiert mit Gerechtigkeit und Vergleichbarkeit und so. Das sind ja Argumente, die durchaus nachvollziehbar sind und zählen. Aber offenbar sind wir jetzt ja an einem Punkt, wo, und du sagst gerade auch, Christoph, oder mein Gefühl ist es zumindest manchmal, keiner weiß mehr so richtig, wie denn jetzt diese Handregel genau ist, ne? Also im besten Falle wissen es die Schiedsrichter natürlich. Aber wir haben alle das Gefühl, dass es mal einen Handelfer gibt in einer vergleichbaren Situation, den es in der nächsten Szene nicht mehr gibt. Und das ist ja eben, wir haben eben gesagt, oder ich habe eben das Wort Spielglück in den Mund genommen, im besten Falle, wenn wir Videobeweis und Gerechtigkeit und so haben, ist die Frage, gibt es einen Elfer, ja oder nein, ja kein Glück, sondern die ist irgendwie messbar und vergleichbar und nachvollziehbar. Und das fehlt mir halt völlig.
Ja, und mir muss auch sagen, diese Inkonsistenz, das ist wirklich das, was auch dieses Erlebnis dann kaputt macht, weil du das nicht nachvollziehen kannst. Irgendwie, ich lese gerne bei Colinas Erben nach dem Wochenende immer, weil die ja auch sehr stark die Schiris verteidigen und eigentlich immer eine andere Sicht haben als ich zum Beispiel, der das so aus Fußballer- und aus Fansicht beurteilt. Und die schreiben da zum Beispiel, ja, du würdest ja niemals bei einem, wir reden über die Situation, als der Ball von Ortega zum Arm seines Mitspielers kommt. Und die argumentieren halt dann, sagen ja, niemand würde ja bewusst versuchen, einen Befreiungsschlag meines Mitspielers abzuwehren. Da sage ich aber aus Fansicht, ja, wenn du die Intention hast, irgendwie deinen Arm irgendwo rauszuhalten, nimmst du in Kauf, den Ball zu spielen. Und da ist für mich eigentlich schon so ein bisschen diese Review-Schwelle. Und ich verstehe auch nicht, warum man diese Möglichkeit nicht nutzt, einfach zu signalisieren, ich gucke mir das jetzt an, um ganz sicher zu sein. Damit beruhigst du ja auch die Gemüter, weil auf dem Feld standen, weil man sagen muss, endlich mal, auch ja irgendwie alle Spieler beim Schiri und haben gesagt, ey, guck dir das an, das ist ein Elfmeter. Und da eben kriegst du für mich berechtigte Elfmeter, jetzt mit Zakaria zum Beispiel, absolut berechtigt. Aber genau die gleiche Argumentation kannst du auf so Dinge auch anwenden. Und das entscheidet am Ende, wie man sieht, vielleicht über Klassenerhalt und Nicht-Klassenerhalt. Und da steht schon viel auf dem Spiel, dass man sich da nicht mal die 20 Sekunden nimmt, zum Monitor geht, sich die Situation anguckt. Genau das Gleiche mit nach einer Ecke, wo Ben Sebaini, glaube ich, an den Ball kommen soll, auch wieder Handspiel von einem Bielefelder, dass man sich da nicht mal vergewissert, war das jetzt Absicht oder nicht. Und das macht einfach diese Akzeptanz vom Videoschiri ja kaputt. Warum greift er da ein, wieso greift er hier nicht ein? Da darf es eigentlich nicht so viel Spielraum geben, finde ich.
Ja, der Spielraum ist definitiv zu groß. Da gebe ich dir komplett recht. Thema Spielglück haben wir jetzt, da sind wir so ein bisschen in diese Elfer-Diskussion gekommen. Vielleicht auch da nochmal kurz ein anderer Aspekt, das Offensivspiel. Da sind mir so zwei Szenen hängen geblieben. Embolo am ersten Pfosten, ich glaube von Ginter, wo er probiert, so einen Trick zu machen, irgendwie mit dem rechten Bein, glaube ich, vorne ist, mit dem linken versucht, hinten rum das Ding reinzumachen, wo ich mir denke, Alter, nimm den rechten und baller das Ding auf die kurze Ecke. Auch wenn der schwierig kam auf Kniehöhe und so, nimm zur Not das Knie. Also ich finde aber, dann irgendwie so einen Trick zu machen, das passt irgendwie nicht. Und Hofmann am Ende, der irgendwie auch noch alleine oder relativ am Ende von quer aufs Tor zuläuft und dann irgendwie auch einen Haken versucht noch, kann früher aber auch schon rüberspielen. Ich finde, da haben wir uns, das sagte David, glaube ich, eben auch schon mal in einigen Szenen, nicht so richtig gut angestellt. Und da würde ich mir noch etwas mehr Stringenz und etwas mehr Konsequenz wünschen von der Mannschaft, denn das können die ja eigentlich schon. Ich hatte auch irgendwie, wir haben eine Nachricht bekommen oder einen Kommentar unter einem unserer Texte, dass derjenige, ich weiß jetzt gar nicht, irgendein Fan und irgendein Leser von uns es nicht mehr hören kann, diese Vergleichbarkeit, dass die Mannschaft es eigentlich besser könnte, dass das nicht der Fall wäre, dass es einfach gerade Mittelmaß wäre, und das sehe ich halt anders, weil diese Mannschaft hat ja schon mal bewiesen, dass sie es kann, dass sie Champions League gespielt hat und da sehr, sehr, sehr gut gemacht hat, und deswegen, die Spieler können es, sie müssen nur wieder dran glauben und diese Stringenz, die sie damals hatten, auch auf den Platz bringen.
Ja, ich finde eine Szene, die das alles auch echt symbolisiert, was die Mannschaft kann, was ihr eigentlich liegt, was im Moment ja mit Spielglück und Selbstvertrauen, dass alles zusammenkommt, ist, ich glaube, es war irgendwann in der ersten Halbzeit noch, Angriff, wo Hofmann ein bisschen mit Tempo auf die Abwehr zugeht, wird quergespielt vorm Strafraum. Eigentlich eine Szene, die Borussia in guten Phasen perfekt zu Ende spielt, und dann, glaube ich, Neuhaus nimmt den Ball und haut den so unfassbar in den Himmel aus aussichtsreicher Position, ja. Wo ich echt dachte, wenn wir uns irgendwie an letzte Saison, glaube ich, oder so auch noch von ihm Tore gegen Bayern erinnern, das ist halt eben eine Situation, die vor einem Jahr oder so hätte der den wahrscheinlich dann reingehauen oder hätte ihn zumindest sehr, sehr gefährlich aufs Tor gebracht, wir hätten alle von einer riesen Chance gesprochen. Und da siehst du halt im Moment, dass ja irgendwas zwischen fehlendem Glück und mangelndem Selbstvertrauen, Verunsicherung ist das halt. Und irgendwann muss so ein Ding halt mal reingehen und dann löst sich vielleicht was. Das wäre so meine Hoffnung.
Guck dir das 2-0 im Pokal gegen Bayern an. 1-1 der gleiche Angriff. Und dann macht Ben Sebaini den halt rein.
Genau. Das,
von außen rein, lässt einer durch, und dann hast du eigentlich, ist einfach Torwart dann 50-50. Ja, das sind die Situationen dann, wie du sagst, ja.
Lasst uns, bevor wir nachher nochmal ganz kurz auf Augsburg schauen, auf einen Nebenschauplatz noch blicken, der einfach schwelt, der aktuell weiter da ist. Die Sportdirektorensuche, Rufen Schröder wird's nicht. Der war einer der Wunschkandidaten von Borussia. Es gab auch Gespräche zwischen beiden Seiten, aber er will bei Schalke bleiben. Schade, wobei ich muss ganz offen und ehrlich sagen, wir hatten es auch irgendwann mal jetzt geschrieben, ich bin froh, dass er es nicht wird, weil es hätte wieder Diskussionen gegeben um dieses eine Jahr, dass er jetzt nur bei Schalke ist, dann wären wieder sofort diese Vertragsbruchsachen gekommen, diese Diskussion. Ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidender Punkt ist, warum er bleibt bei Schalke. Er war sich ja schon mal 2019 mit Borussia einig, ist es dann aber nicht geworden. auf eigenen Wunsch und so ein bisschen in der Besprechung mit Max Eberl, die beiden sind ja auch gut befreundet. Ich glaube, da hätte uns wieder so eine Hütter-Rose-Diskussion irgendwie ins Haus gestanden, weswegen ich jetzt froh bin, dass Borussia sich anderweitig umschauen muss.
Ja, also sehe ich eigentlich genauso wie du. Jetzt wieder jemanden holen, der nur ein Jahr bei dem anderen Verein war, hätte eben Diskussionen nach sich gezogen, die wir im Moment nicht gebrauchen können. Ich persönlich sehe es jetzt gerade so, dass mir es eigentlich in Anführungszeichen egal ist, beziehungsweise ich mir denke, wir müssen jetzt halt mal abwarten, wer es wird. Ich habe da echt Vertrauen in den Verein und was für mich der entscheidende Punkt ist, ich habe großes Vertrauen in Steffen Korrell, der jetzt das ja interimsmäßig macht und ja wohl auch eine große Rolle in den letzten Jahren auch schon gespielt hat und auch in Zukunft spielen wird im Scouting, in der Kaderplanung und wahrscheinlich auch ein gewichtiges Wort mitreden wird, wer denn jetzt der neue Sportdirektor wird. Und dass dann die Struktur im Verein noch immer eigentlich eine sehr solide ist und letztendlich der neue Sportdirektor ja natürlich dann das öffentliche Gesicht davon wird, aber jetzt nicht irgendwie auf ein leeres Feld kommt, sondern wirklich schon was vorfindet. Und deshalb vielleicht das gar nicht die so entscheidende Position ist, beziehungsweise eine entscheidende Position ist natürlich schon, aber gar nicht so entscheidend ist, wer es wird, sondern der Verein da schon jemanden finden wird, der menschlich und so und vom Anforderungsprofil zu Borussia passt.
Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Der wird da einfach genau reinpassen müssen und sich auch mit den Strukturen, die vorhanden sind, anfreunden müssen und dann nicht irgendwie sagen, ich bringe meine vier Vertrauten noch mit. Deswegen glaube ich zum Beispiel sowas wie Mislintat, der immer wieder von Fans gefordert wird, wird es halt auf gar keinen Fall. Zumal ich denke mir dann immer, guck mal, wo Stuttgart gerade steht. Also wieso sollte man so einen holen? Und das ist halt jemand, der jetzt glaube ich auch charakterlich, sagen wir mal, speziell ist. Und es bedarf ja keiner großen Fantasie, dass Steffen Korrell das ganz entscheidende Wort sprechen wird in dieser Nummer und im Endeffekt den Daumen hoch oder runter nehmen wird oder muss, ob er mit dieser Person zusammenarbeiten will oder sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann oder eben nicht.
Ja, zumal aus meiner Sicht Mislintat als Name oder als potenzieller Sportdirektor ja genau den falschen Schwerpunkt hat. Also er käme ja genau mit diesem Scouting-Schwerpunkt. Und genau das, da haben wir mit Korrell ja jemanden, der das richtig, richtig gut schon seit Jahren macht und das auch weitermachen wird. Und wir brauchen ja eigentlich dann eher jemanden, der diese ja Außendarstellungsrolle, der sich da jede Woche in die Pressekonferenz setzt, der alle Entscheidungen nach außen kommuniziert, verteidigt, im Grunde das, was Eberl seit Jahren gemacht hat, der das machen wird. Und da ist Mislintat ja auch nicht derjenige.
Ja, und wir hatten das ja auch schon geschrieben und ich glaube, das muss einfach jeder Borussin und jedem Borussen klar sein. Max Eberl hat jetzt in den letzten Monaten auch nicht mehr aktiv Spielertransfers getätigt, Vertragsgespräche geführt oder. Das war halt auch schon Steffen Korrell und deswegen, ich bin da voll bei dir, David. Ich habe da absolutes Vertrauen in ihn und in den Verein, in Schippers und Bonhoff. Ich glaube, die drei machen das ja so ein bisschen und werden das dann final auch entscheiden. Viel wichtiger ist jetzt eh der Sport und das alles wieder in die Bahn kommt. Dann lass uns doch den Bogen wieder zurückdrehen, quasi zum Sport und auf kommenden Samstag gucken. Ja, Stadion oder nicht? Wir sind noch ein bisschen unentschlossen, kann man, glaube ich, hier verraten im Freundeskreis. Wie seht ihr es persönlich?
Ich kann ja mal wieder die Brücke schlagen zu dem, wie es am Samstag jetzt war. Man muss sich halt im Klaren sein, es ist halt immer noch natürlich kein Stadionerlebnis, wie es sogar teilweise im Herbst war. Du musst halt durchgehend Maske tragen, es ist weniger los. Das sind schon Einschränkungen, die natürlich viele abschrecken. Am Ende kann man das auch nur respektieren, sagen, das wollen Leute dann auch einfach nicht, irgendwie an der frischen Luft, dann ist das halt so. Man muss sich das halt aber einfach klar machen, dass das jetzt gerade die Situation ist. Also ich habe gesehen, selbst in einem Stadion, man muss ja immer bedenken, größere Stadien sind von der Infrastruktur auch anders aufgebaut, die mehr Kapazität reinkriegen können mit den 10.000, Anfahrt, Anreise, alles. Es war völlig unspektakulär, das hätte auch im Grenzlandstadion ein Reiz sein können. Also ist schade, dass es nur 10.000 sind. Ich persönlich sehe es aber so jetzt, das ist ein erstes Abstiegsendspiel. Das wird schon mal in Richtung wenigstens direkter Abstieg, kann das schon vorentscheidend sein, da zu gewinnen. Normalerweise brauchst du jeden Zuschauer, der kommen kann und auch die richtigen Zuschauer, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass selbst diese 500 irgendwas Gästefans schon dafür gesorgt haben, dass wenigstens ein bisschen Sicherheit in die Mannschaft kam, ein bisschen Mut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es mit 10.000, die sich richtig ins Zeug legen, vielleicht auch schon auch mal wieder bei einem Heimspiel klappt. Also muss man sich klar, man muss es abwägen für sich auf jeden Fall.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch keine abschließende Meinung, aber ich finde erstmal jetzt unabhängig von mir oder von uns, ist es offenbar gut, dass zumindest 10.000 da sind und eigentlich die Punkte, die wir jetzt haben, haben wir ja zu großen Teilen zu Hause geholt und meistens mit Zuschauern, deshalb ne, besser 10.000 als 1.000. Ob ich jetzt da am liebsten ins Stadion gehen würde, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Da bin ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Das hängt bei mir einfach von wesentlich zwei Dingen ab. Ich finde, 10.000 Leute ist noch nicht so sehr Stadionerlebnis, wie es das vielleicht mit 25.000 war. Und dann hängt das, finde ich, auch einfach ein bisschen vom Preis ab. Also wenn, ne, wie teuer werden die Tickets oder sind die Tickets? Und dann so ein bisschen davon, wie irgendwie die Mehrheitsmeinung auch irgendwie im Freundeskreis ist, weil ich gucke dann, also bevor ich jetzt mit zwei Leuten oder drei Leuten ins Stadion gehe, würde ich dann doch lieber mit ein paar mehr irgendwie privat oder in einer Kneipe gucken. Das ist so mein Stand dazu aktuell.
Ja, das kann man ja offen sagen, dass das die zwei Entscheidungsmöglichkeiten sind, die wir, uns, die wir uns aufgezeigt und auferlegt haben für kommenden Samstag. Ja, es hängt ja wirklich auch davon ab, ob man jetzt dann gemeinsam Tickets bekommt, weil so ehrlich können wir ja hier auch sein. Also für uns ist entscheidend, dass wir zusammensitzen oder stehen und nicht irgendwie der eine in der Süd und der andere in der Nord, dann gehen wir halt in die Kneipe.
So ist es, aber lass uns doch dann, weil gespielt wird ja, ob wir im Stadion sind oder nicht, sollen wir mit dem Tipp enden, war, oder?
Ja, wird man, glaube ich, machen müssen. Ich hatte ja gehofft, dass wir 2-1 gewinnen in Bielefeld, mich damals Martin angeschlossen vor einer Woche. Ich glaube, dass wir, weil es ein Heimspiel ist, es erfolgreich gestalten. Auch wenn Augsburg so eine Wundertüte ist. Und ich sage jetzt einfach mal, weil ich glaube an die Mannschaft, ich bin Optimist, ich sage jetzt einfach mal 3-1 für Borussia.
Dem schließe ich mich tatsächlich an. 3-1 ist auch genau das, was ich tippe, weil so ein Minischritt haben wir jetzt gesehen in Bielefeld. Ich glaube jetzt mit dem also in Bielefeld waren ja wenige Borussen und viele, oder was heißt viele, 9.500 Bielefelder, ich glaube umgedreht, gibt uns das die paar Prozent mehr und dann wird das offensichtlich kein sportlich überragendes Spiel. Da können wir jetzt auch nicht so viel erwarten, aber ich glaube, dass wir den Kampf annehmen werden und 3-1 gewinnen.
Ja, ich hoffe, dass es damals wird wie beim ersten Spiel von Schubert, dass Augsburg so ein bisschen die Trendwende ist. Und ja, ihr habt jetzt schon 3-1 gesagt. Ich sag mal 3-0.
Was war das nochmal damals? 5-1?
4-1, 5-1.
Es war 4-0 nach 10 Minuten gefühlt. Also das war
unerklärlich, aber manchmal sind Dinge halt unerklärlich. Vielleicht passiert es ja wieder. Augsburg ist auch eine ziemlich schlechte Auswärtsmannschaft, glaube ich. Also die haben, glaube ich, noch nicht so viel da gerissen und auch hoch verloren immer, wenn gegen Großen gespielt haben. Ja, vielleicht ist es auch so ein Spiel, was die vielleicht auch, vielleicht konzentrieren sie sich auch auf die Heimspiele und kriegen ein, zwei Dinge und geben es dann auch irgendwie ab.
Ich sag mal so, Sinan, wenn Augsburg intern die Marschrichtung rausgegeben hätte, wir konzentrieren uns auf die Heimspiele, das wäre schon sehr mutig und abgeklärt in der Situation.
Ja, aber so sind wir in den Nullerjahren doch auch immer drin geblieben, oder?
Ja, ob das dann eine Marschroute war, naja, nennen wir es im Nachhinein mal so.
Ob man das, wenn man jedes Jahr unten steht, so planen, wir müssen das ja jetzt auch wieder neu lernen, ne? Ja,
so ist es.
Kann ich euch noch die Info mitgeben, dass Augsburg in der Auswärtstabelle mit 7 Punkten 15. ist? Das Problem ist, das habe ich jetzt gerade mal ganz kurz zuerst gedacht, das wäre eine gute Nachricht. Das Problem ist, dass Borussia in der Heimtabelle 13. ist. Also,
ja. Gut, aber Christoph, was ist denn jetzt besser, 13. oder 15.?
Ja, so bitte. Viel Mathematiker bin ich dann auch, aber das spricht auch dafür, dass das Not gegen Elend wird.
Ja. Aber nehmen wir mal unsere, wir sind ja, also ich glaube so optimistisch bei drei verschiedenen Tipps sind wir hier lange nicht mehr rausgegangen. Ist doch vielleicht ein gutes Zeichen für kommende Woche. Wir werden es erfahren.
Sinan, vielen Dank, dass du heute mit uns diese Folge bestritten hast. Wir sehen uns dann spätestens am Samstag. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.
Auch allgemein an alle. Wahrscheinlich.
Genau, wir machen eine offene Facebook-Veranstaltung.
Großes Podcast-Treffen.
Offene Facebook-Gruppe, genau.
Genau. Ja, nee, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich freue mich sehr, dass wir den Karren jetzt gemeinsam aus dem Dreck ziehen. Den Bock werden wir umstoßen am Samstag.
Oh, der ein Motivator à la André Schubert. Jetzt geht's los.
Schön zum Ende nochmal so ein, zwei Phrasen. Das gefällt mir, finde ich gut. Wir danken
dir. Erste Runde geht auf dich am Samstag.
Ja, schade.
Ja, danke dir für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Danke natürlich an alle, die zugehört haben. Es gilt wie immer, ne? Schickt uns gerne Feedback zur Folge, teilt die Folge, bewertet uns auch bei Spotify und helft, das Ding hier so ein bisschen weiter zu verbreiten. Ansonsten würde ich sagen, kommt gut durch die Woche und bleibt optimistisch für den kommenden Samstag, denn es ist ein wichtiges Spiel. Bis dann.
Auf drei Punkte. Ciao.